Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wir schauen heute mal auf das Klimaziel der UN. Das ist durchaus ehrgeizig. Bis Ende des Jahrhunderts soll die menschengemachte globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden. Und mein heutiger Gast hat ein Unternehmen gegründet, das Portfolien daraufhin durchleuchtet, wie stark sie zur Erderwärmung beitragen und wie das genau funktioniert und vor allem auch welcher Handlungsdruck aus solchen Analysen dann entstehen kann. Darüber werden wir heute mal genauer sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und ich freue mich, dass Hanna Helmke heute bei mir im Studio ist, CEO von Right Based on Science. Herzlich willkommen bei uns.
Ganz vielen Dank für die Einladung.
Frau Helmke, Sie haben eine wissenschaftliche Metrik entwickelt, um ganz konkret Assets oder Portfolien unter dem Blickwinkel dieses 1,5-Grad-Ziels einzuordnen und zu prüfen. Das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, vielleicht in 2, 3 Sätzen. Wie funktioniert sowas? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, richtig. Also wir berechnen die Klimawirkung einer wirtschaftlichen Einheit direkt in Grad Celsius. Das Ziel ist ein Grad Celsius Ziel. Deswegen wird diese Transformation nur möglich, wenn man die Klimawirkung des eigenen Portfolios selbst in Grad Celsius misst und steuert. Klar, da ist ein komplexes Modell dahinter, aber jetzt mal ganz einfach ausgedrückt machen wir das so, dass wir die Emissionen eines Unternehmens ins Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistung setzen, diese Intensität dann über die Zeit fortschreiben, relativ zu einem 1,5-Grad konformen Benchmark setzen und daraus eine Performance generieren, die wir auf die Welt übertragen. Und aus dieser Übertragung resultiert dann eine Menge an Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen würde, wenn die Welt dieselbe Performance aufweisen würde. Und das übersetzen wir dann in eine Grad-Celsius-Zahl mit einem Klimamodell.
Habe ich denn sozusagen ein größeres CO2-Emissionsbudget, wenn ich jetzt beispielsweise Siemens wäre, als der kleine Mittelständler um die Ecke?
Ja, selbstverständlich. Ja, sonst wäre es ja nicht realistisch, dass ich als der kleine Mittelständler oder Siemens mit der richtigen Ambition mein Ziel erreiche.
Das heißt, das legen Sie fest oder wie kommt man da zu dem Budget?
Nein, das legen nicht wir fest. Wir setzen es nur um, wir operationalisieren das nur. Die Größe des Budgets legt einmal die Internationale Energieagentur fest, die eben sehr aufwendige Modelle generiert, um nach einem kostenoptimierten Schlüssel zu berechnen, welcher Sektor jetzt welchen Anteil am Kuchen bekommt. Und dann nutzen wir diese Ergebnisse, um dieses sektorspezifische Budget auf ein einzelnes Unternehmen runterzubrechen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich CEO oder CFO bin, dass ich wahrscheinlich noch nie meine Assets oder meine Portfolien unter Grad Celsius Zielen mir angeschaut habe. Was macht es denn mit den Verantwortlichen, wenn man das mal sozusagen von anderen Einheiten übersetzt in eine Grad-Celsius-Logik?
Ja, das Schöne ist, dass die Hypothese sich erweist, dass es tatsächlich etwas macht mit den Leuten, weil sie plötzlich die Klimawirkung in den Bezug setzen können zum Ziel und daraus auch verstehen, wo sie eigentlich gerade stehen. Das heißt, das sind große Aha-Momente, das sind dann auch mal emotionale Momente. Da kommt Neugier hoch, da kommt Ehrgeiz hoch, da kommt plötzlich Verständnis hoch, da kommt Identifikation hoch. Also eigentlich alles, was wir brauchen, um dieses Problem jetzt auch angehen zu können und jeden Einzelnen auch befähigen zu können, seinen Teil dazu auch beizutragen.
Jetzt steht man ja, wenn wir mal zum Beispiel ein Unternehmen anschauen, vor der Herausforderung, dass man sicherlich natürlich sich auf ein 1,5-Grad-Ziel committen kann, aber es muss ja irgendwie wirtschaftlich tragfähig sein. Ich kann ja nicht alle wirtschaftlichen Zwänge und Nöte über den Haufen werfen, um dahin zu kommen. Wie kann man es denn schaffen, diese Ziele in Einklang zu bringen? Wie gehen die Unternehmen da auch vor?
Also das, was Sie da ansprechen, das ist der absolute Schlüssel zu dieser Transformation und auch zum Zukunftsbild der EU. Also da kommen Sie dann natürlich in sehr große Debatten rein mit dieser Frage. Wenn Sie sich den Green Deal anschauen, dann geht es darum, den wirtschaftlichen Erfolg, also das GDP der EU zu entkoppeln von Emissionen. Also die Wirtschaft soll bitte gesund bleiben, die soll sich weiterentwickeln, aber dabei eben nur noch so wenige Emissionen ausstoßen, wie das von der Wissenschaft definierte 1,5-Grad-Budget erlaubt. Und diese Entkopplung von Emissionen und Wertschöpfung, die geht halt nur durch ganz starke Innovation. Also, dass wir echt das Beste aus uns rausholen, um die Geschäftsmodelle, Technologien, Verfahren, ja jetzt auch wirklich groß zu machen und skalieren, die zu einer 1,5-Grad-Welt passen. Und das ist auch möglich. Also wenn man das mal misst, was da notwendig ist an Entkopplung von Emissionen und Wertschöpfung, dann kommen sie eigentlich genau auf die Innovationen und Technologien, die heute schon in einem frühen Stadium sind, die jetzt aber wirklich ausgebaut werden müssen. Und deswegen ist diese Herausforderung, das wirtschaftlich sinnvoll zu machen, der Kern davon und auch das Erfolgsrezept, ja.
Was sind denn so typische Maßnahmen oder erste Schritte, die nach so einer Analyse beispielhaft rauskommen können? Also wenn man sagt, wir haben das durchgerechnet und ihr liegt eher vielleicht auf Kurs 2,5 oder 3. Was wären dann so typische Quick Wins oder erste Sachen, die man sich anschauen kann, wenn man sagt, okay, da möchten wir besser werden?
Also dazu muss man erstmal das Emissionsprofil von so einem Unternehmen verstehen. Und das sieht typischerweise so aus, dass ich immer eigene Emissionen habe, also aus meinen eigenen Anlagen und Gütern, dass ich dann Emissionen aus dem Einkauf von Energie habe, Elektrizität und Wärme und dass ich dann Emissionen aus meiner vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette habe. Üblicherweise sind die Emissionen aus der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette der größte Anteil an meinen Gesamtemissionen, aber auch die energiebezogenen Emissionen sind ganz groß. Die Emissionen aus meinen eigenen Anlagen, die sind so ein bisschen eigene Hausaufgaben. Das ist so ein bisschen klar, dass ich die runterbringen muss. Die Herausforderung liegt definitiv in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Das heißt, ich muss mit meinen Lieferanten eine Lösung finden, wie die Dinge, die ich einkaufe, emissionsärmer werden, ohne dabei eine Kostenexplosion zu verursachen. Das geht mit entsprechenden Verträgen und langfristiger Planung. Und dann die Emissionen aus der Nutzung meiner eigenen Produkte. Also jetzt ganz extrem im Automobilbereich oder im Maschinenbau generell, wo ich natürlich in die Innovation und in die Technologieentwicklung rein muss, dass meine Produkte weniger Emissionen in der Nutzungsphase verbrauchen. Und dabei muss ich es aber auch schaffen, meinem Kunden auch dann Möglichkeiten der Finanzierung von sowas zu liefern. Also da beobachten wir ganz arg, dass die Zusammenarbeit mit dem Kapitalmarkt zunimmt, um dem Kunden eine grüne Technologie anbieten zu können, aber eben auch ein Finanzierungskonzept, dass man sich die leisten kann.
Es ist ja auch nicht nur ein Unternehmensthema. Dieses 1,5-Grad-Ziel betrifft ja auch letztlich dann Banken, betrifft Investoren, Asset Manager, die ja dann auch wiederum zum Teil auf die Unternehmensangaben angewiesen sind. Wie blicken die denn auf so ein Thema?
Ja, mit großem Respekt blicken die da drauf, weil sich immer mehr auch herauskristallisiert, wie schwierig das eigentlich ist. Ja, das mit dem Messen und den Daten und dann der Erstellung der Maßnahmen fängt das ja alles erst an. Wo es dann wirklich ernst wird, ist die Transformationskultur in den Unternehmen. Ja, also das ist das, wo die wirkliche Krux liegt. Kriegt ein Team das hin? Ist die Kultur da? Ist die Neugierde da? Ist die Offenheit da, in diese Veränderung reinzugehen? Und da muss man natürlich sehr nah am Unternehmen dran sein, was die Banken und Investoren teilweise nicht sind. Wie tun sie also beurteilen, ob die Unternehmen das schaffen oder nicht? Was heißt das für das Engagement mit diesen Konzernen und auch den Unternehmen? Also ist ja auch viel der Mittelstand betroffen. Und da spielt dann aber die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, eine ganz große Rolle. Und die ist meiner Meinung nach auch sehr gelungen diesbezüglich, weil sie vergleichbar und standardisiert die Transformationspläne von einem Unternehmen berichtet haben möchte, mit der man das Geschäftsmodell auf die 1,5 Grad ausrichtet. Und ich glaube, das wird enorm helfen, um hier in den Austausch zu kommen, der auch was bringt, der auch ein Ergebnis hat.
Es ist schön, dass auch mal eine Regulierung gelobt wird hier im Podcast, sonst wird meistens drüber geschimpft. Das heißt aber, dieses Thema Daten ist bislang, höre ich raus, noch gar nicht so einfach. Also überhaupt erstmal die Informationen zusammenzubekommen und irgendwie auch vergleichbar zu machen. Wie aufwendig ist das? Wie viel, sagen wir mal, Zeit, Budget, Personal muss man da auch allokieren, wenn man sich so einem Prozess unterziehen möchte? Wie aufwendig ist das?
Das ist nicht unaufwendig, das wird immer einfacher, weil jetzt durch die Nachfrage natürlich die Lösungen auch sich verbessern. Das ist wieder so ein Feld, wo sie sehr viel mit Artificial Intelligence machen können, ja, wo man einen tollen Anwendungsfall für diese Megatechnologie hat. Genau, also insbesondere die Emissionen aus der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette, die sind natürlich total schwierig. Ich glaube aber, dass das echt lösbar ist. Ja, also dass das teilweise als Alibi missbraucht wird oder als Grund missbraucht wird, da jetzt nicht anzufangen und das Thema nicht anzupacken. Ich glaube, das ist nicht gerechtfertigt. Da sollte man an die Möglichkeiten glauben, die man da hat. Für Unsicherheiten kann man Sensitivitätsanalysen fahren, gucken, welchen Effekt diese Unsicherheiten dann eben auf die Leistungskennzahl dann haben, mit der man steuert, also zum Beispiel die Gradzahl. Da gibt es absolut Möglichkeiten, damit umzugehen. Natürlich ist so eine Datengrundlage das A und O, um dann auch mit den Ergebnissen in die Steuerung und in die Entscheidungsfindung gehen zu können. Aber es ist auch nur ein Arbeitspaket. Dieses ganze Kulturelle, was ich angesprochen habe, die Offenheit, wirklich auch Dinge zu verändern und zu transformieren und wieder in so eine gestalterische Rolle auch reinzugehen als Wirtschaft, um eine glaubwürdige Antwort darauf zu entwickeln, wie 1,5 Grad eigentlich aussieht. Das kann man auch schon mal parallel machen, finde ich. Und wenn man das alles so gut im Griff hat, dann geht es circa 12 bis 16 Monate, bis man so einen Transformationsplan eben hat. Und nächstes Jahr muss berichtet werden nach der CSRD. Also es ist höchste Eisenbahn. Und der Kapitalmarkt kann hier sehr gut helfen, indem darauf hingewiesen wird.
Wie ist denn die Motivation der Kunden, die zu Ihnen kommen? Ist das intrinsisch motiviert? Ist das auch auf Druck von Investoren, auf Druck von Eigentümern? Was sind so Gründe, die jemanden dazu bringen zu sagen, okay, jetzt rechnen wir das mal in Celsius, jetzt gucken wir es mal konkret an?
Ja, das frage ich dann meine Gesprächspartner auch immer und dann lachen die und sagen, es kommt von allen Seiten. Von den Mitarbeitern, von unseren Kunden, vom Kapitalmarkt, von unserer Geschäftsführung. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Das ist toll, ja, das ist toll, dass das alle wollen. Aber das macht es natürlich nicht einfacher, weil man ganz viele unterschiedliche Interessen hat, die alle gehört werden müssen und die alle unter einen Hut gebracht werden müssen. Genau, also es kommt von überall her. Überall ist der Bedarf nach Sinn auch irgendwie in dem, was man da so tut. Und das tut sich dann darin widerspiegeln, dass so ein Ansatz entwickelt werden soll, der wissenschaftlich robust ist, ja, mit dem man sich auch identifizieren kann. Also das ist solide, das ist kein Greenwashing, der aber auch einfach kommunizierbar ist, damit man alle diese Interessen auch zusammenbekommen kann.
Wie erklärungsbedürftig ist das denn? Weil die Sorge, Greenwashing, Sie haben selber gesagt, ist ja groß, dass man sagt, ich hole mir jetzt ein Label und dann gerät das Label in Verruf oder es ist irgendwie nicht anerkannt oder es fliegt mir um die Ohren. Wie sehr müssen Sie auch sozusagen erklären, was Sie machen und wie schaffen Sie es da auch, Vertrauen zu gewinnen?
Also wir wollen und müssen das ganz stark erklären, was wir da machen. Und mir ist es auch wichtig, dass unsere Kunden das verstehen. Was ist der Mechanismus von diesem XTC-Modell, was wir eben bauen und was diese Klimawirkung berechnet? Also wir wollen, dass die Leute Ownership übernehmen für diese Transformation, dass sie das Modell soweit notwendig wirklich beherrschen, weil nur dann fühlen sie sich sicher damit, nur dann identifizieren sie sich damit, nur dann tun sie die Erfolge, die sie damit erzielen, auch irgendwie auf ihre eigene, ne, auf ihre eigene Flagge so schreiben. Und um das zu erreichen, haben wir einen ganz großen Auftrag des Wissenstransfers. Und da experimentieren wir wahnsinnig viel rum, wie wir das am besten hinbekommen, damit die Leute auf einer Bühne auch sitzen können, ob jetzt intern und extern, und erklären können, woher diese Grad Celsius-Zahl kommt und warum die sich reduziert, wenn sie das und das machen und worauf es jetzt auch ankommt. Also das ist uns unheimlich wichtig, dass wir uns auch Transparenz leisten können und dass wir diesen Wissenstransfer gut hinbekommen.
Jetzt sind wir ja weltweit, muss man sagen, nicht unbedingt auf Kurs zu 1,5 Grad. Das sagen viele, es sind eher 2 bis 2,5 Grad. Vielleicht realistisch haben Sie ein Stück weit auch die Sorge, dass dieses Ziel fallen gelassen wird, dass man irgendwann sagt, das ist zu ambitioniert?
Ja, also wir sind sogar auf Richtung 3 Grad Kurs unterwegs, wenn man die Ziele der Nationen nicht einbezieht. Also das sieht wirklich noch düster aus, wobei mehr und mehr technologische Fortschritte jetzt auch beobachtet werden, die in Richtung 1,5 Grad auch laufen. Ja, das ist realistisch, dass man sagt, man lässt das 1,5 Grad Ziel fallen, weil es nicht mehr akzeptiert wird, weil der Zug irgendwie abgefahren ist. Davon muss man aber unabhängig sehen, dass ich dennoch den Anspruch haben kann, mein eigenes Unternehmen auf 1,5 Grad zu bringen und allen Menschen, die damit zu tun haben, eine Alternative zu geben, die, wenn die Welt sich selber so verhalten hätte, 1,5 Grad konform ist. Ja, also ich glaube, dass das den Wert einer 1,5 Grad konformen Einheit sogar noch erhöht, wenn wir diese Ziele nicht erhalten. Stellen Sie sich ein Immobilienportfolio vor, wo ich dann Immobilien habe, die irgendwie bei 1,2, 1,3 liegen und andere, die ich aus Kostensicht gar nicht mehr runterbekomme. Der Wert der 1,2 oder 1,3 Grad Immobilien, der wird steigen, weil er ja die anderen kompensiert. Und deswegen glaube ich, ist die Frage der eigenen Ambition, hängt nicht unbedingt davon ab, wo die Welt hinläuft, sondern sollte ein bisschen strategischer auch angegangen werden.
Wenn Sie mal grob überblicken, was Sie bislang schon gesehen haben an Analysen, die bei Ihnen beauftragt wurden, gibt es da schon viele Häuser, wo Sie sagen, die sind auf Kurs 1,5 Grad oder sind vielleicht schon da? Oder würden Sie eher sagen, die Mehrheit ist da noch ein gutes Stück weit entfernt?
Also nicht überraschend ist die Mehrheit da noch ein gutes Stück weit entfernt. Aber die Ideen sind da, ja. Und man merkt, wenn die Leute Zugang bekommen zu dieser Herausforderung, weil es verständlich ist und weil sie es kommunizieren können und weil sie auch in der zugrunde liegenden Messung ausreichend Flexibilität haben, die ihre wirtschaftlichen Realitäten abdeckt, dann kommen da ratzfatz die Ideen und die Pläne und die Überlegungen, wie man sowas wirtschaftlich sinnvoll hinbekommt. Deswegen ist das nicht schlimm, wenn man jetzt noch nicht da ist. Das ist nicht schlimm. Es kommt darauf an, dass man sich jetzt ausstattet mit allem, was man braucht, um diese Herausforderungen anzugehen. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass es genug Beispiele gibt, die den anderen die Nase lang machen und sagen, so kann man es machen, wir haben das gut gelöst und deswegen schließen sich uns gute Stakeholder an, ob intern oder extern.
Sind denn die Unternehmen in ihrer Selbsteinschätzung realistisch? Also wenn Sie mal fragen, was glauben Sie, bei wie viel Grad Sie rauskommen, ist das in etwa das, was Sie dann auch berechnen oder gibt es da Überraschungen?
Also das habe ich jetzt noch nie in Unternehmen gefragt.
Das wird mich interessieren.
Das muss ich mir mal überlegen, ja. Und dann gibt es unterschiedliche Reaktionen. Ja, es gibt Unternehmen, die sind von der Kultur her so von sich überzeugt, dass es einfach nicht akzeptierbar ist, wenn sie weit weg sind von den 1,5 Grad. Das wird dann schwierig, ne, weil dann die Nadel im Heuhaufen gesucht wird. Und dann gibt es auch Unternehmen, die sagen, oh, wir dachten, es ist schlimmer. Und dann gibt es auch die, die ein gutes Ergebnis haben und dann enttäuscht sind, weil sie sich eben auf diese Herausforderung gefreut haben und ihre große Rolle, diese Transformation irgendwie für sich hinzubekommen und sie dann auch kommunizieren zu können. Also es gibt so unterschiedliche Reaktionen darauf, was eine ganz große Diversität irgendwie zeigt in der Haltung, in der Herangehensweise, in den Kulturen, die hier irgendwie involviert sind, ne, was auch wieder so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommt oder gibt, was da passieren wird in dieser Transformation, dass es Gewinner und Verlierer geben wird.
Also eine ganz spannende Phase, die uns allen da bevorsteht und ein spannender Ansatz, das mal ein bisschen greifbarer vielleicht auch zu machen über diese Übersetzung. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast waren und uns das mal ein bisschen erklärt haben. Das war Hanna Helmke, die CEO von Right Based on Science. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Podcast.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Für den Blick auf die weiteren Themen ist auch in dieser Woche Wolf Brandes bei mir zu Gast, unser Mann für alles, was ESG ist. Hallo Wolf, grüß dich.
Hallo.
Wolf, lass uns mal nach Berlin schauen, um die Klimaziele zu erreichen. Will die Bundesregierung jetzt den Weg freimachen für die Abschneidung und die Speicherung von CO2? Die Technologien dahinter heißen CCS, das steht für Carbon Capture and Storage, und CCU für Carbon Capture and Usage. Und insbesondere die CCS-Technologie war ja lange durchaus umstritten. Woher kommt denn jetzt dieser Sinneswandel?
Wirtschaftsminister Habeck hält die Technologie jetzt für sicher. Risiken seien genauso zu managen wie etwa Risiken in der Chemieindustrie. Ohne CCS seien Klimaziele laut Habeck unmöglich zu erreichen. Unterstützung kommt aus Wissenschaft und Wirtschaft für die neue Carbon Management Strategie. In der Deutschen Industrie- und Handelskammer war von einem Signal die Rede. Die Technologie sei derzeit zwar noch teuer, weltweit zu erwartende Innovationen könnten indes deutliche Kostensenkungen auslösen. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl verwies darauf, dass auch die Stahlindustrie eine Lösung für einen Anteil von etwa 5% unvermeidbarer CO2-Emissionen braucht. Und der Chemieverband VCI forderte ebenfalls, die Technologie als Chance zu begreifen.
Wie würde das denn dann genau funktionieren mit dieser Technologie?
Für bestimmte Emissionen gibt es eben tatsächlich keine Alternativen. Dies gelte insbesondere bei der Herstellung von Zement und Kalk, sowie bei der thermischen Abfallbehandlung. Diese Unternehmen sollen künftig die Option erhalten, ihr CO2 abzuscheiden und im Meeresboden zu speichern. Die Carbon Management Strategie sieht vor, eine Speicherung vor der deutschen Küste zu erlauben. Meeresschutzgebiete bleiben ausgeschlossen. Es soll auch ein Transport von CO2 über Pipelines erlaubt sein. Entsprechende Gesetzesänderungen gehen jetzt in die Ressortabstimmung.
Also durchaus einige Fürsprecher auch in der Wirtschaft. Gibt es denn auch Gegenstimmen?
Ja, das gibt es auch. Innerhalb der Grünen Bundestagsfraktion bleibt der Einsatz von CCS in der Energiewirtschaft weiter sehr umstritten. Auch die Deutsche Umwelthilfe sprach von lebensverlängernden Maßnahmen für fossile Gaskraftwerke. Außerdem werde die Nordsee zu einem Entsorgungspark umgewandelt. Und Greenpeace kritisierte, die neue Carbon-Management-Strategie trage die Handschrift der Industrie. Sie erlaube ein Weiter-so und bremse Maßnahmen zur Emissionsvermeidung.
Dann wenden wir unseren Blick mal in die USA. Dort gab es vor wenigen Tagen eine spannende Nachricht von Apple. Apple stoppt nämlich die Entwicklung seines eigenen Elektroautos und die Mitarbeiter des Projekts sollen künftig in Bereichen wie künstliche Intelligenz arbeiten. Warum denn dieser strategische Schwenk?
Die vergleichsweise hohen Zinsen haben zu einem Rückgang der Nachfrage bei E-Autos weltweit geführt. Einige Autobauer wie Marktführer Tesla haben Investitionen zurückgefahren, andere setzen vermehrt auf hybride Fahrzeuge. Daher die Entscheidung von Apple.
Hol uns doch nochmal ab, was war denn da ursprünglich geplant? Das Projekt hatte ja auch bei Apple durchaus schon eine kleine Vorgeschichte.
Das ist richtig. Apple hatte schon vor 10 Jahren das intern als Project Titan bezeichnete Unterfangen begonnen. Ursprüngliche Pläne für ein autonom fahrendes Auto ohne Lenkrad wurden später zugunsten eines konventionellen Designs aufgegeben. Noch 2020 meldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Apple die Markteinführung 2024 oder 2025 plane.
Und jetzt also alles ein Scherbenhaufen?
Ja, so ein wenig. Forschung und Entwicklung bei der KI hat in den vergangenen Monaten für viele Unternehmen einen zentralen Stellenwert eingenommen. Kritiker sehen Apple hier im Rückstand. Einige der fast 2000 betroffenen Mitarbeiter aus dem Bereich E-Auto sollen daher stattdessen in der Sparte für künstliche Intelligenz eingesetzt werden.
Lass uns zum Abschluss nochmal zurück nach Deutschland blicken. Da steht ein drohender Rückzug von Solarherstellern aus Sachsen im Raum und der sorgt nicht nur in Sachsen, sondern auch in Berlin für Krisenstimmung. Was steckt denn dahinter?
Anlass ist die Ankündigung des Schweizer Solarmodulherstellers Meyer Burger, die Produktion im sächsischen Freiberg einzustellen. Die Firma will in die USA gehen und dort Subventionen des Inflation Reduction Acts mitnehmen. Eine Schließung des Werks mit rund 500 Arbeitsplätzen wäre die Folge. Erst zum Jahreswechsel hatte SolarWatt in Dresden einen Stellenabbau angekündigt und Hecker Solar in Chemnitz droht mit der Schließung. Die deutschen Solarhersteller können mit der Schwemme an Billigmodulen aus China nicht mehr mithalten.
Was ruft das denn für Reaktionen im politischen Berlin hervor?
Dort geht es darum, Hilfen für die angeschlagenen Hersteller auf den Weg zu bringen. Aber zum Beispiel Maßnahmen, die bei Ausschreibungen im Bereich erneuerbare Energien qualitative Kriterien wie Nachhaltigkeit oder heimische Produktion belohnen, sind umstritten. Dabei wären diese sogar mit den Brüsseler Wettbewerbsregeln vereinbar und im Netto-Null-Industriegesetz der EU, das die Mitgliedstaaten beschlossen haben, vorgesehen.
Der Rückzug einer weiteren Firma aus Sachsen wäre jetzt mitten im Landtagswahlkampf auch eine schlechte Nachricht für das Bundesland, was sich ja auch immer gerne Solar Saxony betitelt hat, oder?
Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen wird ein zusätzlicher Schub für die AfD befürchtet. Der Verlust an Arbeitsplätzen, zumal in einer ohnehin politisch aufgeladenen Branche, dürfte der Partei weiteren Rückenwind geben.
Also eine Entscheidung, die durchaus auch politisch noch Folgen haben kann. Vielen Dank für die Nachrichten. Das war Wolf Brandes. Schön, dass du da warst. Danke dir. Ich darf Ihnen zum Abschluss noch einige Terminhinweise mit auf den Weg geben. Am 14. März um 17 Uhr startet im Commerzbank Tower eine exklusive Abendveranstaltung der Börsenzeitung. Es geht um die Frage, wie Transition Finance gelingen kann und um die Rolle von Banken, Märkten und Politik. Am 20. März bis zum 22. März gibt es dann ein Online-Seminar zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD und ESRS. Nähere Hinweise zu diesen Veranstaltungen finden Sie bei unserem Eventbereich Börsenzeitung Live. Den Link dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Und für die langfristige Planung merken Sie sich gerne auch schon den 14. Mai vor. Dann beginnt der Retail-Bankentag 2024 hier in Frankfurt. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder reinhören bei Nachhaltiges Investieren. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.